Ja, hallo, liebe Extra ETF Community, zu einer neuen Ausgabe des Talk-Formats. Ich habe heute einen besonderen Gast bei uns im Studio, und zwar Dr. Nikolaus Braun, Gründer und Gesellschafter und Autor der Honorarberatung 49. Und ja, Autor ist er unter anderem dieses Buches, was wir auch gerne verlosen wollen. Was ihr dazu tun müsst, ist, euch beim Newsletter von 49 anzumelden auf 49.com. Dort gelangt ihr zum Blog und dort wird dann dieses Buch verlost.
Bevor es jetzt in das Gespräch mit unserem heutigen Gast geht, nochmal ein Hinweis unseres Sponsors dieser Podcast-Episode, dem ETF-Anbieter Invesco. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie ihr kostengünstig und breit gestreut in globale Märkte investieren könnt? Invesco ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit 1,8 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen und verfügt über eine breite Palette von über 140 ETFs. Der globale Welt-ETF von Invesco verwaltet inzwischen schon 600 Millionen Euro und zählt mit laufenden Gebühren von nur 0,15% pro Jahr zu den kostengünstigsten Möglichkeiten, um in mehr als 4.000 Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern zu investieren. Wenn ihr mehr zu diesem ETF wissen wollt, dann geht auf die Webseite von Invesco unter www.invesco.de. Den Link findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und bitte denkt daran, wenn ihr unsere Sponsoren unterstützt, dann unterstützt ihr extra ETF und wir haben damit die Möglichkeiten, euch so interessanten Content zur Geldanlage mit ETFs zur Verfügung zu stellen. So, aber jetzt geht es in das Gespräch mit unserem heutigen Gast. Viel Spaß.
Wir wollen heute auf ein paar Themen eingehen, mit denen Sie sich beschäftigt haben, vor allen Dingen Crash-Prophetentum. Was fasziniert Sie so daran?
Naja, es liegt ja daran, ich habe, wenn man so möchte, eigentlich verschiedene Identitäten. Und das eine ist die eben als Mensch der Leuten hilft, irgendwas mit ihrem Geld zu machen. Aber in meinem früherigen Leben war ich ja unter anderem auch mal Historiker. Und auch schon da hat mich das immer fasziniert, wie Geschichten oder Narrative, was für einen Durchschlag die haben auf das Leben, wie sie die Wahrnehmung der Realität formen. Und gerade Crash-Propheten haben ja ein sehr, sehr durchgängiges und sehr eingängiges und mitunter auch faszinierendes Narrativ. Und wie so häufig im Leben, insbesondere auch am Kapitalmarkt, gilt ja die Regel, je schöner die Geschichte, umso schlimmer die Ergebnisse. Und das sind so verschiedene Ebenen am Crash-Prophetentum, die mich faszinieren.
Ja.
Oder auch ärgern.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Und ich möchte gerne mit einem Zitat beginnen, was ich jetzt nicht genau zuordnen kann, aber ich fand es ganz treffend. Denn der Verschwörungstheoretiker, ich beziehe es hier auch mal auf Crash-Propheten, hat es einfach, denn er muss sich nicht an die komplexe Wahrheit halten.
Das ist auf alle Fälle mal bis dahin richtig. Ich glaube, es ist sogar eigentlich auch gerade das Geschäftsmodell des Crash-Propheten, Menschen von der Komplexität der Realität zu erlösen. Mhm. Weil es einfach sehr, sehr einfache Antworten, sehr eingängige Antworten auf sehr komplexe Zusammenhänge gibt. Und er erspart dabei nicht nur sich das Denken, sondern eben auch seinen Anhängern.
Glauben Sie, dass deshalb Crash-Propheten dann so ein großer Zulauf derweil zuteil wird?
Ja, ich glaube schon, wir leben ja in einer Zeit, die subjektiv irgendwie verängstigend ist, obwohl es uns ja objektiv gemessen an 20, 50 oder gar 100 Jahren zuvor viel, viel besser gibt. Und dann, genau wie im politischen, so auch im finanziellen Bereich, finden Crash-Propheten einen gewissen Zulauf, weil sie eben diese einfachen Antworten geben. Und es ist auch, glaube ich, kein Zufall, dass die Leute, die eben der politischen Ebene diese Narrative von Verschwörungen oder einfachen Antworten, wer ist schuld an allem, beispielsweise Migranten oder was auch immer, und die Verschwörungstheoretiker auf der finanziellen Seite, dass sie ein sehr hohes persönliches Overlap haben. Mhm. Also die sind da sehr anschlussfähig und also Markus Kralle zum Beispiel, der ja irgendwo auch auf der politischen Ebene quasi dafür plädiert, das Wahlrecht für BAföG und Bürgergeldempfänger zu streichen. Mhm. Max Otte, der für die AfD als Bundespräsident kandidiert hat. Dirk Müller, der auch in seinem Geschwurbel ja ganz deutlich eigentlich rechten Code spricht. Also interessierte Kreise der Ostküste oder so. Ich meine, das hieß früher mal ganz anders und hat letztlich einen antisemitischen Hintergrund. Und auch Marc Friedrich, das sind ja, die sind ja alle, schwimmen ja in dieser Bubble mit, ohne das immer explizit auszudeutschen, aber die Nähe ist da schon relativ klar. Und insofern ist der Erfolg dieser Leute, finde ich dann doch, ich finde es einerseits extrem beeindruckend, wie wenn man eine so grottenschlechte Performance hinlegt, immer noch viele Millionen investiert haben kann. Umgekehrt, ich habe mir das mal, ich habe mir sogar so ein Zettelchen gemacht und es einfach mal aktualisiert. Ne? Also Dirk Müller verwaltet im Moment, glaube ich, knapp unter 300 Millionen. Marc Friedrich noch nicht mal 70 Millionen. Max Otte in seinem Lieblingsprodukt, diesen Global Value, 85 Millionen. Ja, ich meine, das ist alles ganz nett, aber das ist jetzt auch nicht so richtig viel. Ne? Also wenn man sich ein MSCI All Country World ETF von iShares anschaut, da sind irgendwie 16 Milliarden drin. Ne?
Ja, absolut.
Hat aber natürlich auch den Vorteil, dass er funktioniert.
Wenn wir uns das jetzt einmal genauer anschauen, und Sie haben jetzt schon ein Stichwort genannt, prinzipiell, wir haben Zulauf bei Crash-Propheten, aber eigentlich müssten die an ihrer Leistung ja schnell gemessen werden. Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt mit Propheten, Verschwörungstheoretikern, wenn Sie so wollen, beschäftigen, die auf der Finanzseite halt unterwegs sind. Jetzt haben Sie gesagt, ja, okay, die Produkte sind jetzt natürlich, haben jetzt nicht so ein großes Vermögen, aber trotzdem gibt es immer noch Menschen, die dort drin investieren.
Wie kommt das? Also ich muss sagen, wenn jemand bei Dirk Müller zum Beispiel investiert, der muss ja eine Demut haben und einen Glauben an diese Art Finanzmessias. Der hat ja Auflage von dem Produkt. Ich muss immer wieder aktualisieren und ich bin immer wieder erstaunt. 2015, ja, MSCI World hat seitdem, beziehungsweise MSCI All Country World ETF, ich habe es versucht, ein bisschen fairer zu gestalten, weil ja gerade der MSCI World eine besondere gutes Performance hatte wegen dem Schwergewicht von amerikanischen Tech. Ja, also habe ich Schwellenländer, die schlecht gelaufen sind, mal mit reinbezogen und deshalb den All Country World ETF genutzt. Hat also seitdem ungefähr 120% plus, Dirk Müller minus 12. Ja. Und da sind immer noch 280 Millionen drin. Und gut, auf dem Höhepunkt von Corona, er hatte ja wohl Corona richtig prophezeit, was ja der größte Witz überhaupt ist. Also waren es auch nochmal deutlich mehr. Aber bei den Gebühren, die er nimmt, ist das natürlich schon, da macht das richtig Spaß. Ne? Und das geht so durch die Bank. Ne? Also Marc Friedrich mit seinem Solid-Werte-Fonds, knapp 30% Performance seit 2017 in der Zeit, wo der ETF eben 110% gemacht hätte. Max Otte hat ungefähr die Hälfte der Performance, die seit 2008 gegeben hätte, am Kapitalmarkt mitgenommen oder respektive liegen lassen. Max Otte ist übrigens immer ganz beleidigt, wenn man ihn als Crash-Propheten bezeichnet, weil er sagt, er wäre ja eigentlich Akademiker und Professor, Max Otte. Und irgendwo stimmt das ja auch. Also er ist ja auch differenzierter. Umgekehrt, wenn ich Bücher schreibe wie Weltsystem-Crash, nach was schaut es denn aus?
Ja, ne? Aber trotzdem, es gibt noch eine gewisse Anhängerschaft.
Es gibt eine gewisse Anhängerschaft und das, also wir zeigen unseren Kunden ja immer gerne diese berühmten und totgenuckelten Erkenntnisse, dass aktives Management nicht funktioniert. Mhm. Und da gibt's ja diese uralt Studie von John Bogle, glaube ich, seit den 70er Jahren, 360 Fonds, die versuchen, den S&P 500 zu schlagen. Mhm. Ja. Und dann gibt's ja irgendwie diesen ein oder die zwei, die 3 oder 4% Outperformance haben. Ich finde, die wahren Helden mit einem gewissen Zynismus sind die, die über 35 Jahre 4% Underperformance haben. Und da sind immer noch Leute, die investieren. Ja. Und das funktioniert eben nur mit einer tollen Geschichte. Mhm. Aber die Altersvorsorge darauf aufbauen, ist trotzdem nicht richtig klug. Ne?
Wie funktioniert die tolle Geschichte denn?
Die Strukturmerkmale sind eigentlich, also kommen eigentlich ganz stark so aus dem mythischen Kontext. Mhm. Und die finde ich sicherlich wieder irgendwie bei irgendwelchen Heldensagen. Ich finde die identisch wieder zum Beispiel bei diesem genialen Film Alien oder auch bei der Weiße Hai. Also man hat eine dunkle Bedrohung, die ist da draußen. Das ist der Hai, das sind die Aliens, das sind die, ist die Verschwörung der Eliten, der Zusammenbruch des Weltfinanzsystems. Und jetzt gibt's den Prophet, der erkennt ihn. Mhm. Oder das ist Sergeant Ripley, die sagt, hey, da stimmt irgendwas nicht auf diesem Planeten, da ist so ein komisches Monster unterwegs. Und natürlich jetzt habe ich den Namen vergessen von diesem coolen Polizisten, der sagt, da draußen ist ein Hai. Und die Behörden sagen, nee, jetzt ist gerade Badesaison und alle kommen und es ist gut fürs Geschäft. Und das der nächste Element ist, neben den Propheten gibt es Eliten, die wollen das vertuschen. Die haben ein Interesse, meistens ist es Geld, Macht. Und nur der Prophet erkennt sozusagen das. Und das Schöne ist, wer dem Propheten folgt, der wird gerettet. Ja. Also das ist ein klassisches alttestamentarisches Thema. Ne? Die Propheten im Alten Testament, die haben ja auch meistens eine sehr geringe Anhängerschaft. Ja. Und meistens wird ja die Masse ausradiert. Ja, in Sodom und Gomorra und durch die Sintflut. Und mein persönlicher Lieblingsprophet Jona, der ist ja ganz süß, weil der Herr dann Einsicht hat und das Volk nicht vernichtet. Und dann ist der Prophet beleidigt. Mhm. Und so geht's natürlich unseren Crash-Propheten auch oft. Mhm. Ne? Die sagen, also Klaus Vogt, den habe ich sehr lange, sehr viel verfolgt. Der ist ja immer vollkommen beleidigt, dass sich die Realität nicht an seine Analyse hält. Und ich habe auch noch mal nachgelesen bei Krall. Für Krall war, glaube ich, 2020, vielleicht auch 22, das allerletzte Datum, wo alles zusammenbricht. Mhm. Also das 2019 Produkt. Ja. Mhm. Und bei Marc Friedrich sind wir auch schon hinter dem Datum, wo alles zusammenbricht. Und wenn ich dann an andere Propheten und die den Weltuntergang sehen, denke, wie zum Beispiel die Zeugen Jehovas, die haben irgendwann in den 70er Jahren, glaube ich, aufgehört, ein Datum dahin zu kleben, weil die gemerkt haben, bis zum Datum folgen die mir alle und danach wird es peinlich.
Ja, ja, ja.
Und dann muss ich irgendwie so ein Reboot machen. Also das wäre mein Tipp auch an die Crash-Propheten, lass das mal mit dem terminieren, sonst sind die Leute nachher irgendwie, haben die keinen Bock mehr. Ja. Und der Crash-Prophet, also insbesondere Klaus Vogt, kann man wirklich lesen, da ist er erst richtig wütend, dass die Märkte steigen, obwohl er doch analysiert hat, und zwar zweifelsohne richtig analysiert hat, dass das nichts wird.
Jetzt ist es ja so, wir erleben häufig, wie Sie ja auch schon sagten, es wird dann halt ein konkretes Datum genannt und viele davon sind jetzt aber auch schon wieder davon abgekommen, konkrete Daten halt auszugeben und dann zu sagen, der Crash kommt bald. Wie kann man das eigentlich so weit in die Länge ziehen, wo es ja dann eigentlich, dass es dafür immer noch Menschen gibt, die darauf hereinfallen?
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also es gibt ja diesen alten Witz, dass Einstein angeblich gesagt habe, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Nur beim Universum ist er sich nicht so ganz sicher. Ja. Und das finde ich, also ich an sich reicht ein Blick in die Zahlen, es reicht ein Blick in die alten Prophezeiungen, um eigentlich diesen ganzen Mist in die Tonne zu schmeißen. Warum das trotzdem funktioniert, das ist mir nach wie vor ein Rätsel. Umgekehrt muss ich sagen, gibt es ja durchaus Geldpropheten im positiven Sinn oder Menschen, die Orientierung geben, die knochentrocken, sachlich eine rationale Strategie predigen, wie zum Beispiel Gerd Kommer, und die mittlerweile ein Vielfaches auch der Vermögen verwalten, wie diese ganzen Crash-Propheten zusammen, deren Ergebnisse, soweit ich es verstanden habe, deutlich, deutlich besser sind. Also wenn der Geldbeutel ist ja mitunter ein starkes Korrektiv für dumme Ideen. Ja. Und insofern ist mal bei einem dieser Propheten investiert zu haben und gemerkt zu haben, dass es nicht so eine richtig gute Idee war, vielleicht auch recht heilsam für den eigenen Verstand.
Da würde mich jetzt natürlich interessieren, haben Sie schon Berührungspunkte gehabt, auch mit Mandantinnen oder Mandanten bei Ihnen, die jetzt zu Ihnen gekommen sind und gesagt haben, ja, Herr Dr. Braun, ich habe alles falsch gemacht bisher, wir müssen das nochmal komplett neu aufstellen, ich brauche jetzt auf jeden Fall Gold, ich brauche jetzt Bitcoin, der Weltsystem-Crash ist nahe. Gibt es das bei Ihnen auch?
In der Form nein.
Okay.
Also wenn wir Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, erklärt haben, irgendwie, wie wir arbeiten, wie die Logik der Märkte ist, wenn wir deren Lebenssituation mal vernünftig verstanden haben und eine vernünftige Strategie haben, dann habe ich es noch nicht erlebt, dass jemand konzeptionell quasi nochmal zurück in die Steinzeit sich bewegt, wenn ich das mal so arrogant oder freundlich formulieren darf. Gegen eine kleine Quote in Gold und von mir aus auch in Bitcoin kann man ja auch nicht sagen. Das ist ja eigentlich die Einflugschneise der Crash-Propheten ist ja, dass sie immer an so einem kleinen Punkt Realität ansetzen und an Beobachtungen, die natürlich stimmen. Mhm. Ja, dass die EZB und die Fed unglaublich viel Geld drucken, dass die Staatsschulden zunehmen, dass es eine Gefahr einer Inflationierung gibt. Das ist ja alles irgendwie real. Aber dass da einer wieder komplett in Schrotflinte, Ravioli-Büchse, Gold, Gitborn investiert. Nein, was wir schon im Einzelnen erleben, sind, dass Leute zu uns kommen, die mal durch diese Mühle durch sind. sehr selten. Ich kann mich an einen sehr drastischen Fall erinnern, den ich in meinem anderen Buch Geld oder Leben mal auch geschildert habe, der quasi hier einem Crash-Propheten wirklich in einer ganz, ganz üblen Form anheimgefallen ist und der darüber nicht nur sein Vermögen gefährdet hat. Er ist am Ende mit so einer gigantischen Wette, was waren das, die Diamanten, glaube ich, und das, die Edelmetalle, die in dieser kurzen Zeit, wie er dieses Abenteuer angetreten ist, sich sehr, sehr gut entwickelt haben und andere Fehlentwicklungen kompensiert haben, aber der darüber auch irgendwie so sein Lebensmut ein Stück weit verloren hatte. Der war dann nur noch fixiert auf einzelne Minenaktien. Es ging hoch, es ging runter, war vollkommen überfordert. Er wartete dauernd eigentlich darauf, dass die Welt zusammenbricht. Und das war eigentlich einer der schönsten Momente in diesem Jahr, wo ich ihn bei einer kleinen Feier, die wir gemacht haben, getroffen habe und er mir irgendwie nur gesagt hat, ich habe jetzt einfach mal eine Ruhe. Also wenn mir Leute ein Kompliment machen über die Zusammenarbeit, dann ist das, finde ich, immer das Schönste, wenn die sagen, ich reg mich nicht mehr auf.
Ja, das klingt gut. Was, ich muss da trotzdem noch mal einhaken, mit welcher Einstellung gehen solche Personen dann an Geldanlage ran? Also die jetzt sich vielleicht von Crash-Propheten dann verführen lassen. Was haben die für eine Einstellung zu Geldanlage?
Also ich glaube, dass, wenn man noch ein bisschen weiter zurückrudert, die Emotion, die am engsten mit Geld verwoben ist, ist sicherlich Angst. Mhm. Und ich glaube, da ist keiner von uns frei. Mhm. Geld ist ja nichts anderes als so eine Art rationalisierte oder eine andere Kristallisierung von Wintervorrat. Mhm. Das ist etwas, mit dem, so wie unsere Vorfahren 300-400 Jahre davor mit der vollen Scheune oder der halbvollen Scheune oder dem bisschen, was sie noch hatten, versucht haben, über den Winter zu kommen, ist für uns, wenn wir irgendwann mal nicht mehr arbeiten können, wenn wir mal unseren Job verlieren, dieses Geld ein Stück Sicherheit für frostige Zeiten. Und an diesen Wintervorrat knüpfen sich erstmal Sorgen. Was passiert, wenn es nicht reicht? Was passiert, wenn die Ratten durch die Scheune hüpfen? Mhm. Eine Kapitalmarktkrise, eine erhöhte Inflation, schlechte Ergebnisse im Portfolio, die triggern dieses Muster, die Scheune brennt oder die Mäuse sind in der Scheune. Mhm. Und wenn ich im Angstmodus bin, dann blockiert sich auch rein neurologisch erstmal meine Fähigkeiten, klar zu denken.
Ja, ja.
Und ich bin in so einem Modus Flucht oder Angriff. Mhm. Wir sind alle Nachfahren von ängstlichen Menschen. Weil diejenigen, die keine Angst hatten, zum Beispiel angesichts eines Raubtiers, oder die nicht ängstlich waren, zum Beispiel beim Anlegen von Wintervorräten, die haben sich ja nicht vermehrt. Ja. Also sind nicht unsere Eltern. Und diese Muster, diese Angstmuster, sind gleichzeitig natürlich vollkommen ungeeignet, um in einer Informations- und Wissensgesellschaft Kapital anzulegen. Mhm. Und insofern muss ich schon immer sagen, also eine Kapitalmarktkrise oder ein Rückschlag am Kapitalmarkt ist kein Säbelzahntiger. Ja. Er fühlt sich nur so an. Aber die Rezepte für die brennende Scheune oder für den Säbelzahntiger, sprich also Flucht, Angriff, Panik, die sind komplett verkehrt.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, sind wir erstmal alle gefährdet gegenüber Leuten, die uns in Bezug auf Geld an dieser Angstader ansprechen. Mhm. Das macht ja auch der Produktvertrieb im großen Stil. Haben Sie schon mal über Ihre Altersvorsorge nachgedacht? Oh Gott, das ist ja alles ganz schlimm und da habe ich doch was für Sie. Und selbst die Gier, die Appell an die Gier ist ja auch eine Angst, die Angst, was zu verpassen, die berühmte Fear of Missing Out, FOMO. Ne?
Ja.
Und insofern glaube ich, ist das etwas, wo auch rationale Menschen irgendwie ein Stück weit gefährdet sind, glaube ich, sich ansprechen zu lassen.
Mhm.
Und ist es halt auch einfach eine viel coolere Geschichte. Und die Geschichte, die ihn Gerd Komm erzählt oder die auch wir erzählen oder andere Leute aus der ETF-Blase, ist ja furchtbar langweilig.
Ja, aber vielleicht muss dann
komatös.
Langweilig das neue cool werden, ne? Ja. Im besten Fall. Ich höre jetzt daraus, Geldanlage muss auf jeden Fall oder hat auf jeden Fall viel mit Informationsbeschaffung, mit Medienkompetenz aber auch zu tun. Ja. Offensichtlich schaffen es dann ja manche, sich die richtigen Informationen zu beschaffen und eben Crash-Propheten dann nicht anheimzufallen. Wie schaffen Sie es eigentlich gerade jetzt in der Gesellschaft, in der wir jetzt befinden und auch in der Informationsflut, in der wir uns befinden, wo ja auch der Begriff von Fake News ja häufiger fällt, richtig zu entscheiden oder auch mal zu sagen, ja, okay, das blende ich jetzt aus. Wie ist da so Ihr Mediennutzungsverhalten und wie schaffen Sie wertvolle Informationen zu destillieren?
Also wenn es jetzt ums Thema Kapitalmarkt geht, dann bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut in dieser Disziplin, die man so, sagen wir mal, Tune Out the Noise nennt. Mhm. Also da konsumiere ich tatsächlich diese Finanznachrichten oder das, was im englischsprachigen Raum manchmal Financial Porn genannt wird, eigentlich nur aus didaktischen Gründen. Mhm. Mal zu gucken, was passiert da gerade? Gibt es etwas, worüber man mal einen Blog schreiben kann? Aber das interessiert mich alles über. Also das Erregungsniveau bei mir ist null. Mhm. Ich merke diese Mechanismen allerdings auf anderen Themenfällen schon. Ne? Mhm. Also während Corona irgendwie dann so auf die Enter-Taste zu klicken und guck, gibt es irgendwie neue Inzidenzzahlen vom RKI. Ich merke es im Ukraine-Konflikt, im Nahost-Konflikt, dass man so eine Art, irgendwie hat das mal Historical Overdosing, ja, man versucht so ganzen Informationen und dadurch wird man natürlich nicht klüger, wenn man näher dran ist an den Informationen. Ich versuche mich da zu disziplinieren, bin da unterschiedlich gut drin.
Ja.
Ja. Aber es gibt einen sehr lustigen oder einen ganz netten Film über die Gründer von DFA, Dimensional Fund Advisor, die ja letztlich so ein Derivat von ETFs mit passiv, also ich glaube, es nennt sich aktiv regelbasiert oder sind passives Produkte, die nicht direkt am Index hängen. Und über die Gründer dieser Firma, David Booth, und der mit dem Titel heißt Tune Out the Noise. Mhm. Und ich finde, das ist eigentlich eine schöne Headline, das Weghören.
Absolut. Für viele Anlegerinnen und Anleger ja auch gar nicht so einfach, ne? Also dann zu unterscheiden, okay, was kann ich jetzt wirklich vernachlässigen und was muss ich jetzt an mich heranlassen oder was darf ich an mich heranlassen?
Ja, also ich glaube, im Englischsprachigen gibt es einen schönen Unterschied zwischen, also im Deutschen heißt das Wort einfach einfach, aber im Englischen gibt es simple und easy.
Ja, ja.
Und eine gute Kapitalanlage, die ist relativ simpel. Mhm. Aber es ist extrem, also es ist genau nicht easy, die umzusetzen. Wenn Erkenntnisgewinn und Tun das Gleiche wären, also wenn es keine Lücke zwischen diesem Knowing-Doing-Gap nicht gäbe oder diesem Behavioral-Gap nicht gäbe, dann wäre ich 15 Kilo leichter. Ja. Dann würde ich Marathon laufen. Dann wäre mein Blutdruck deutlich niedriger, mein Cholesterin niedriger. Ich weiß genau, was ich tun müsste. Ich tue auch Teile davon. Mhm. Ja. Darum bin ich nicht 15 Kilo schwerer und deshalb laufe ich wenigstens Halbmarathon. Ja. Aber das macht eben den Menschen aus, finde ich, ja, dass er eben nur ein bedingt rationales Wesen ist. Es gibt ja diesen Witz, dass dieses Missing Link zwischen diesen Frühmenschen, die irgendwo mal noch vor kurzem gemeinsame Vorfahren mit dem Affen hatten, und dem Homo sapiens, da sucht man ja immer, was ist denn da dieses Missing Link? Mhm. Und das ist logisch, das sind wir.
Ja.
Also wir, dieser rationale Mensch, der existiert noch nicht so richtig.
Ja.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, Emotionen machen uns aus. Emotionen sind ein wichtiger Bestandteil, nicht nur von uns, sondern auch gerade, wenn es auch um Geldanlage geht. Wir wollen natürlich Freude an Geldanlage vermitteln. Gibt aber natürlich auch, wie die Crash-Propheten, viele, die es halt ausnutzen. Wie geht das so vonstatten? Oder wie machen sich das die Crash-Propheten dann zu nutzen? Geht es dann nur über Angst?
Ich glaube, es geht schon eben über dieses Anzapfen tief in uns kulturell verwurzelter Narrative, wie ich es vorhin so gesagt habe, ne? Also Bedrohung, Prophet, Verschwörung. Dann, wer dem Propheten folgt, der kommt heil auf die andere Seite, die anderen werden ausgelöscht. Und dahinter gibt es dann irgendwie so eine Art Paradies, ne? So. Und das ist sicherlich die eine Sache. Und dann natürlich jede Form von Verschwörungsnarrativ hat natürlich eine riesen Verbündung im mangelnden Wissen. Und deshalb finde ich, sehe ich das, was ich so als Finfluencer im Netz sehe, ist sehr, sehr heterogen. Und ich finde, da gibt es auch extrem positive Sachen. Mhm. Also meine persönliche Wahrnehmung von Finanzkompetenz, von Leuten, die sich wirklich drum kümmern und ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen, ist heute aus meiner Sicht im Schnitt Lichtjahre besser als vor 10 Jahren.
Okay.
Also Konsumenten von, sagen wir mal, dem sowas wie Finanzfluss, Finanztipp,
von extra ETF.
Extra ETF. Nein, ich wollte jetzt mal und selber auch nicht nennen, auch der Blog von Gerd. Also klar, das, was die ganze ETF-Szene gemacht hat, das, was der Finanzvisier gemacht hat, bevor er das Licht gesehen hat und angefangen hat, irgendwie Managed Futures zu kommunizieren. Auch Finanzrocker, der Holger Grete mit dem Zen-Depot, was er leider eingestellt hat. Ich fand das ein super Blog. Da gibt's viele tolle Sachen. Und ich merke auch manchmal, wir machen manchmal so Pro Bono-Beratung oder so Speed-Dating-Beratung für jedermann, weil wir nicht zu sehr in dieser Bubble von Leuten verschwinden wollen, die gerade ihre Immobilie und ihr Unternehmen verkauft haben. Ja, okay. Das ist ein super Business-Model. Wir lieben diese Leute, wir machen das total gerne. Aber man wird schlechter in der Beratung, wenn man normale Fragestellungen vergisst. Und da ist meine Beobachtung, dass die Menschen, die wir da treffen, heute viel besser informiert sind, dass sich viel klügere Fragen stellen. Da weiß ich nicht genau, ob das eine Durchschnittsbetrachtung ist oder ob das einfach unsere Bubble ist. Ja, wir laden die Leute ein über unseren Blog. Ja, die haben den vorher schon gelesen. Die lesen die Sachen, auf die wir da hinweisen. Dass die dann häufig Komma und Co. gelesen haben, dass die häufig rationale ETF-Portfolien haben, ist vielleicht kein Zufall. Ja. Und interessanterweise, und das finde ich echt spannend, überproportional Frauen.
Okay.
Die, ja, sehr schön. Also, ich weiß auch nicht, ob das die Stichprobe ist und einfach Zufall oder auch wieder Neues, aber bei dem letzten Mal waren es wirklich die Frauen, die gesagt haben, ich habe das gelesen, ich setze das jetzt um, ich habe da noch ein paar Fragen. Und also eher die Männer waren, die meinten, oh, aber ich muss doch eigentlich jetzt eine Tesla und was ist, soll ich mal irgendwie Bitcoin? Und die mehr dieses Karussell hatten und das Gefühl hatten, ich glaube, das hat schon was mit Geschlechterrollen zu tun, dass Männer glauben, sie müssten irgendwie dauernd irgendwelche Bären töten und schlauer sein und besser als alle anderen. Und dieses manchmal pathologisch kompetitive eventuell in diesen weiblichen Geschlechterrollen nicht so angelegt ist.
Ja, den Eindruck habe ich auch. Es gibt ja auch viele Studien, die halt belegen, dass ja Frauen die besseren Anleger sind im Vergleich jetzt zu Männern. Und Männer sehr viel risikofreudiger sind, um dann halt hinterher einfach mit den Hosenträgern schnalzen zu können. Schau mal, ich bin ja hier der tolle Maxe und ich lege hier in den hochkomplexen und hochriskanten Anlagen an, um dann hinterher auf die Nase zu fallen.
Das sind zum Beispiel auch so Gespräche über Geld, wo ich echt schaue, dass ich wegkomme. Also irgendwie in Partys Leute erklären, was sie alles Tolles gemacht haben. Ja. Und man muss ja, die Wahrheit ist natürlich bei den Frauen, dass die messbar die Risikotoleranz häufig sehr, sehr niedrig ist und deshalb die Scheu vor Kapitalmarkt und Aktienrisiko auch niedriger ist, sodass diese Aussage, Frauen haben die besseren Renditen, nur risikoadjustiert stimmt. Aber im Prinzip,
ist da schon was
ist dran. Ist da sehr viel dran,
ja. Sie haben das Stichwort Beratung schon genannt. Sie selektieren ist jetzt vielleicht ein merkwürdiges Wort, aber anhand einer Frage, die ich halt sehr interessant finde, was bedeutet Ihnen Geld? Hatte ich jetzt mal in einem Interview gesehen, dass Sie sagen, ja, vielleicht will ich dann mit diesen Menschen gar nicht zusammenarbeiten, wenn da eine merkwürdige Antwort vielleicht herauskommt. Wie merkwürdig muss denn die Antwort sein? Denn für mich bedeutet ein angemessen hoher Betrag Geld Freiheit.
Das finde ich zum Beispiel eine super Antwort. Also Sie wären im Geschäft.
Sehr gut.
Also ganz grob und vereinfacht kann man sagen, das ist natürlich, und die Schnitt, das ist sozusagen nicht 0 und 1, sondern da bewegt sich jeder in Grauzonen. Aber ich versuche zu unterscheiden zwischen Menschen, die sagen, für mich ist Geld Mittel zum Zweck und damit kann ich was gestalten. Und da gibt es dann quasi zwei große Headlines. Eine heißt vielleicht Sicherheit, Verantwortung, auch Verantwortung für andere. So der Family Steward, der guckt, dass seinen Kindern und die Menschen, für die er Verantwortung hat, gut geht. Und die Leute, wo das so ein bisschen mehr in Richtung Freiheit geht. Damit kann ich was gestalten, ich bin unabhängig. Ich finde meinen Job super, aber wenn ich morgen gehen will, dann gehe ich. Ich finde meine Frau super, aber wenn ich morgen gehen will, dann muss ich zumindest nicht durchs Geld an sie gekettet sein. Ich möchte arbeiten dürfen und nicht müssen und so. Und da ist immer das Geldmittel zum Zweck. Und es gibt Menschen, für die ist Geld so ein bisschen Ausdruck ihrer selbst. Ja, diese Hosenträgerschnalzer, mein Auto, mein Boot, mein Haus. Ja, manchmal auch Ausdruck von Macht oder also es gibt so Leute gerade, die als Kunden in der Finanzberatung meinen, ich hab's Geld und da ist der Stock und spring mal drüber. Und das finde ich super. Also soll jemand drüber springen, aber ich bin's dann nicht. Und das ist so dieses Spielfeld. was sich da aufmacht. Und der Punkt ist, diese Menschen für die Geld zum Selbstzweck ist, das ist nicht nur, dass ich einfach gar keinen Bock auf sowas habe. Hm. Also das macht einfach keinen Spaß. Ja. Aber die sind auch dauernd unglücklich. Die haben dauernd Angst, was zu verpassen. Die haben dauernd Angst, dass ihnen ihr Geld verloren geht. Die sind viel zu sehr auf dieses Geld fixiert, als das, was das Geld ihnen ermöglicht. Und sie stellen sich deshalb die falschen Fragen. Mhm. Die fragen sich also nicht eher, was muss ich tun, damit in den nächsten 40 Jahren mein Geld nicht ausgeht und ich all das gestalten kann, was ich tun möchte und meine Kinder eine vernünftige Ausbildung kriege und ich der Verantwortung für meine kranke Mutter gerecht werde. Sondern die sagen mir, was ist die neue Tesla? Soll ich heute rein? Wo soll ich raus? Ich habe gelesen, die Fed hat dies beschlossen. Und wie sind die Arbeitslosenzahlen in Süd-Ohio? Und all diesen Quatsch. Und das heißt, bei dem Versuch, wirklich schnell reich zu werden, dezimieren die auch häufig ihr Vermögen. Mit denen kann man nicht langfristig strukturiert zusammenarbeiten. Mhm. Und jetzt haben wir dieses Riesenprivileg. Wir sind ein kleines Unternehmen. Wir haben relativ viele Anfragen. Wir können pro Berater, wir haben mal behauptet, 49 Kunden beraten, stimmt gar nicht. Es gehen eigentlich eher weniger. Mhm. Wenn ich da nur 49 Plätze pro Berater habe, wir sind jetzt irgendwann mal 4 Berater, wir finden doch irgendwie knapp 200 nette Menschen, die Geld haben. Warum sollen wir uns mit denen auseinandersetzen, die nicht so nett sind?
Ja, klar. Das ist verständlich.
Ja. Ein Kollege aus England hat es mal sehr lustig, sein Businessmodo so beschrieben, nice people with money.
Ja.
Und dann sagen mir manche Leute oder auch in der Szene, ja, ihr könnt euch das leisten oder ach, ihr seid doch irgendwie arrogant oder ja, aber ich habe so wenig Kunden und so wenig AOM, ich kann mir das nicht aussuchen. Das ist eine knallharte, neben dem hedonistischen, das ist eine knallharte Businessentscheidung. Leute, die nicht zu dir passen, die saugen dir deine Energie weg. Mhm. Die sind unglücklich, die machen dich unglücklich. Und es ist einfach rein, auch rein ökonomisch, eine ganz, ganz dumme Entscheidung, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die deine Arbeit nicht wertschätzen und die nicht zu dir passen.
Mhm. Verständlich.
Ich verkaufe auch keinen Porsche an jemanden, der ein Umzugsunternehmen hat.
Ja.
Und vielleicht schon, privat, aber um einen Umzug zu machen, ist der Porsche sehr ungeeignet. Ja. Der Porsche ist auch viele andere Dinge völlig ungeeignet. Sieht da hübsch aus. Ne? Aber wenn das Problem meines Gegenüber nicht zu meiner Lösung passt, dann sind nachher alle unglücklich. Mhm. Und das ist insofern keine Lifestyle-Entscheidung, sondern das ist eine Business-Entscheidung auch.
Ich würde es gerne ein bisschen zuspitzen. Mhm. Ich gebe Ihnen mal 2 Begriffe und Sie entscheiden. Hedonismus oder Frugalismus?
Okay.
Was meinen Sie?
Also wenn ich zwischen den beiden Dingen entscheiden müsste, würde ich mich für den Hedonismus entscheiden.
Ja.
Ich finde, der Frugalismus hat viele spannende Aspekte. Mhm. Und die Grenzen sind da ja auch immer so ein bisschen. Aber im Prinzip, so eine Arbeitshypotheke des Frugalismus ist, Arbeit ist unangenehm, da muss ich mich von befreien, das ist ein Hamsterrad, ich muss deshalb meinen Lebensstandard extrem runter regeln, um diesen unerfreulichen Lebensstandard dann auch ohne Arbeit erhalten zu können.
Aber ich will Freiheit erreichen.
Ja, aber ich glaube, der Frugalismus ist manchmal so eine Zwergenvariante dieser Illusion, ich brauche nur genügend Geld, dann geht es mir gut. Mhm. Geht dann gar nicht gut. Also das insofern finde ich diesen Weg, sich einen Job zu suchen, der einem richtig Spaß macht, und den auch meinetwegen bis 70 machen, angenehmer als in irgendeiner Erwerbsarbeitsmühle. Das behaupten die Frugalisten dann immer. Ja, na klar, musst dir was suchen, was Spaß macht. Aber eine These, die ich zum Thema Frugalismus habe, ist, alle erfolgreichen Frugalisten erklären zukünftigen Frugalisten in ihrem Frugalisten-Blog, wie man Frugalist wird.
Ja.
Also es ist so ein Schneeballsystem des Brutalsparens.
Ja.
Also dieses, ich meine, das Buch von dem Florian Wagner, Rente mit 40 von dem, abgesehen von ein bisschen albernen Titel, da sind lauter kluge und lustige Ideen drin. Mhm. Aber lustig ist, die Case Studies sind wirklich über 50% an Frugalisten, die anderen Frugalisten erklären, wie es geht. Mhm. Also das Modell ist endlich.
Als Hedonist kann ich mir Sie gar nicht so wirklich vorstellen. Wo sind Sie denn hedonistisch?
Ja, eben gesagt, wenn ich mich entscheiden muss, würde ich mich
für Hedonismus entscheiden. Natürlich, aber jetzt wollen wir es natürlich auch wissen.
Na, also ich gebe eigentlich sehr, sehr gerne Geld aus.
Ja.
Mhm. Also wenn ich so mein eigenes Buch anschaue, müsste ich die Kapitel über Sparen dann nochmal vernünftig lesen. Mhm. Aber ich bin sehr gut darin, Geld auszugeben, Carl Richards nennt das Aligning Your Use of Capital with Your Values. Mhm. Und wenn ich mir das anschaue, bin ich insbesondere beim Ausgeben da ziemlich gut. Überlege, wo generiere ich da gemeinsame Erinnerungen mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit Freunden, das Leben nicht auf die Zukunft endlos zu verschieben, mhm. Weil man eben weiß, dass Zeit die wertvolle Ressource ist als Geld. Meine Frau ist da, tickt da sehr ähnlich wie wir. Das führt auf der finanziellen Seite dazu, dass ich eigentlich viel, viel mehr Vermögen haben müsste, dafür, dass ich so gut verdiene, als ich habe. Aber es führt dazu, so ein Satz von ihr, weißt du, das Leben ist doch jetzt eigentlich am schönsten, wo die Kinder klein sind. Warum sollen wir jetzt sparen? Mhm. Ja. Und dann, jetzt sind die Kinder groß und irgendwie hatte sie recht.
Das ist doch gut.
Teile der Kinder sind groß.
Ja, schön. Ich habe noch eine abschließende Frage, und zwar sind Sie ja ein großer Anhänger, aber auch ein Bewunderer von Daniel Kahnemann, ja vor kurzem verstorben. Und er hat eine Studie oder eine Betrachtung halt herausgegeben, dass das Glück steigt mit steigendem Vermögen, und konnte das halt bis zu einem Betrag von 500.000 Euro Vermögen oder Einkommen beweisen. Finden Sie das nicht furchtbar traurig?
Ja, also es gibt ja einmal diese Studien, die sagen, ab einem gewissen Niveau von mehr Einkommen nimmt das Glück nicht zu, weil sich nur die Reizschwellen verschieben. Das ist so die eine Betrachtung. Und Kahnemann, glaube ich, unterscheidet auch, sagen wir mal, zwischen diesem erlebenden Ich aus dem Hier und Jetzt, wo es relativ wurscht ist, ob ich 50.000 Euro oder 500.000 Euro im Jahr verdiene, solange meine Grundbedürfnisse gedeckt sind. Und für den, der 500.000 Euro ist, kommt das Glückserlebnis dann vielleicht ja aus der Reise oder aus dieser Super Suite, die er sich dann irgendwie mal ausnahmsweise leistet, oder dem First Class Flug und dasselbe Glücksgefühl kriegt der mit 50.000, wenn er sich ein vernünftiges Filetsteak ab und zu mal leistet und sich ein Airbnb in Italien mietet. Und aber das Glücksgefühl ist subjektiv gleich, nur der Impuls ist stärker, was wohl eine andere Betrachtungsebene ist dieses Ich, was über sein Leben reflektiert. Und da scheint es tatsächlich so zu sein, dass mehr Geld dann tatsächlich irgendwie offenbar doch noch mal mehr glücklich zu machen scheint. Mhm. Bin da sehr, sehr skeptisch. Ich glaube, Geld ist ein unglaublich tolles Hilfsmittel, um ein schönes Leben zu haben. Mhm. Aber die Kernwährung sind ja wohl aus meiner festen Überzeugung, da bin ich auch nicht Romantiker, ich glaube, das ist einfach ein Hard Fact, sind soziale Beziehungen. Ja. Menschen auf diese Deathbed-Geschichten, da höre ich selten, dass Leute sagen, ach, hätte ich noch mal 1 Million mehr. Sondern die bereuen eventuell, nicht bei der Einschulung ihres Kindes dabei gewesen zu sein, weil sie nachts so ein bisschen in die Nacht hineingearbeitet haben und am nächsten Tag wieder ins Büro sind. Und wenn die sozialen Beziehungen das Kernthema sind, dann sind doch die Währungen, die ich drunter brauche, erstmal Zeit und vielleicht auch Gesundheit, ne, dass ich es noch erlebe. Und dann ist Geld erstmal ein super Hilfsmittel.
Ja.
Und in dem Kontext, glaube ich, kann man Glücksimpulse über Geld auch mit relativ niedrigem Budget setzen. Also ich kann mich an Erlebnis erinnern, wo wir mal vollkommen irrational Geld ausgegeben haben. Und das war nicht viel. Und es hat total funktioniert.
Mal schön.
Und umgekehrt gilt sicherlich, einfach kein Geld zu haben, macht unglücklich und ist ab einem gewissen Punkt existenzbedrohend.
Ja.
Also ich rede jetzt gar nicht von Hunger, aber auch schlechter medizinischer Versorgung, Angst, Stress.
Ja, es ist eben doch der Mittelweg dann offensichtlich. Ne? Also in einem gewissen Maße Geld zu haben, sich Freiheit damit zu schaffen, aber dem Geld jetzt auch nicht alles zu unterstellen.
Ja. Hans Rosling, den ich ja auch sehr bewundere, diesen Gesundheitsforscher aus Schweden, der diese Gapminder-Stiftung hat und der immer versucht, ein faktenbasiertes Weltbild zu schaffen, hat sich ja auch viel auseinandergesetzt mit dem Zusammenhang zwischen soziale Sicherheit, Geld und Glücksgefühl. Mhm. Und auch da gibt es ein Minimum an sozialer Sicherheit. Mhm. Also ist eine Grundvoraussetzung, damit der Kapitalismus in seiner netten Variante seine positiven Seiten entwickeln kann. Mhm. Ohne dieses Minimum an Sicherheit funktioniert gar nichts.
Ja,
Und da muss ich mich selber immer korrigieren, weil ich natürlich permanent die finanziellen Probleme von Menschen löse, die aus der Sicht von 99% der Weltbevölkerung und auch 95% der Deutschen überhaupt gar keine Probleme haben.
Ja.
Mhm. Und deshalb glaube ich, dass das, was wir so erzählen, das hat schon irgendwie Hand und Fuß, aber es ist trotz allem ein Luxusproblem. Mhm. Ja, und das sollte man nicht aus dem Auge verlieren.
Das sollten wir auf jeden Fall auch nicht.
Und diese Demut sollte man auch, finde ich, als vermögender Mensch behalten, dass einem klar ist, dass man privilegiert ist und dass man vielleicht nicht nur gucken sollte, wie es immer mehr wird, sondern vielleicht auch mal überlegt, dass es eigentlich auch vollkommen okay ist, einen Teil davon abzugeben.
Ja, das finde ich doch ein sehr schönes Schlusswort. Haben Sie vielen, vielen Dank, Herr Dr. Braun, dass Sie hier waren. Ganz wunderbar. Sind wir vom Crash-Prophetentum dann über das Glück, haben wir den Bogen gespannt und haben auf einer sehr schönen Note geendet, finde ich ganz klasse, haben Sie.
Schön, dass Sie nicht nur bei dem ganz traurigen Thema der Crash-Propheten geblieben sind.
Ganz genau.
Ja, danke sehr. Vielen Dank.
Ja, liebe Extra-ETF-Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Dr. Nikolaus Braun, Gründer und Gesellschafter der Honorarberatung 49. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Bleibt dabei, aber bitte fair und unterstützt euch gegenseitig mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra-ETF auch tun. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche und eine ruhige Hand bei euren Investmententscheidungen. Bis dann. Ciao.